Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Tom Funke einen schönen guten Tag. Was plant die neue Regierung in Sachen Umwelt und Klimaschutz? In der neuen Regierung beschäftigen sich gleich zwei Minister mit diesen Themen. Gestern und heute stellten sie im Bundestag ihr Programm vor. Der Diesel, er war für viele Autofahrer ein guter Antrieb. Doch dann kam der Dieselabgasskandal mit manipulierten Messungen an Abgaswerten auf dem Prüfstand. Heute hat der EuGH ein Urteil zu Emissionsgrenzwerten bei Stickoxiden gefällt. Wir berichten darüber. Ein weiteres Thema in der Sendung: Im kleinen Jasmunder Botten auf der Insel Rügen sterben massenhaft Fische. Deren Tod gibt Rätsel auf, mehr gleich. Im Verbrauchertipp stellen wir dann die Möglichkeit vor, neben der klassischen Gehaltserhöhung zu mehr Netto vom Brutto zu kommen. Das Stichwort: Gehaltsextras, die frei von Steuern und Abgaben für die Sozialversicherung ausgezahlt werden können. Zunächst blicken wir aber nach Berlin. Seit gestern präsentiert dort die neue Ampelregierung im Bundestag ihre Vorhaben und Schwerpunkte für die Legislaturperiode. In der Regierung sind Umwelt und Klimaschutz auf zwei Ministerien aufverteilt, beide grün geführt. Umweltministerin Steffi Lemke stellte gestern Abend ihre Pläne vor. Unter anderem will sie stärker gegen Artensterben vorgehen. Vor gut zwei Stunden dann hat Umwelt- und Klimaminister Robert Habeck im Plenum gesprochen. Beide Aussprachen hat für uns Ann-Kathrin Büsker beobachtet. An Sie die Frage: Welche konkreten Ziele setzen sich Steffi Lemke als Umweltministerin und Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister?
In ihren Ressorts alles dafür zu tun, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen, so wie es die Koalition ja im gemeinsamen Vertrag vereinbart hat. Sie haben es angesprochen, Steffi Lemke, die hat gestern in ihrer Rede den Artenschutz ganz besonders betont, der wichtig sei, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Sie hat aber auch die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft hervorgehoben und den natürlichen Klimaschutz, also beispielsweise durch Moore und Wälder. Habeck, der heute seine erste Rede im Bundestag gehalten hat, hat in seiner Rede hervorgehoben, wie groß er die Chance sieht, die die Klimatransformation bietet. Grünes Wachstum, was eben zu Wohlstand und neuen Arbeitsplätzen führen kann, auch wenn die Herausforderung, das betonte er immer wieder, groß ist. In der durchaus hitzigen Debatte hat Habeck unter anderem die notwendige Transformation im Energiebereich hervorgehoben.
Wir erleben eine globale Veränderung der Weltwirtschaft, ablesbar an dem Hunger nach fossilen Energien, die die Preise für die Unternehmen, aber auch für die Verbraucherinnen und für die Verbraucher im Moment nach oben treiben. Und wichtig bei dieser Debatte, die wir im Moment ja Tag ein, Tag aus führen, ist festzuhalten, dass es der Hunger nach fossilen Energien ist, die die Preise nach oben treiben. Gas, Öl, Kohle, das ist das, was die Preise im Moment treibt.
Bereits am Dienstag hatte Habeck ja bereits Details eines Klimaschutz-Sofortprogrammes vorgestellt, welches dann den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen soll.
Die FDP stellt sich ja vorerst gegen eine Pflicht von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern. Deshalb kommt jetzt erst einmal nur die Pflicht auf Gewerbedächern. Da stellt sich da schon die Frage, wie geschlossen ist denn die Ampelkoalition in Sachen Umwelt- und Klimaschutz?
Naja, die FDP bezieht sich auf das, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Eben die Pflicht für Gewerbebauten und die Regel für Private. Darüber hat man in den Koalitionsverhandlungen durchaus gestritten. Und auch heute in der Debatte war erkennbar, dass es teilweise unterschiedliche Vorstellungen gibt, wenn es um die konkrete Ausgestaltung von Wirtschafts- und Klimaschutzpolitik geht. Lukas Köhler, Klimapolitiker der FDP, der hatte viel Lob für Robert Habeck dabei. Aber FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Huben etwa hat kritisiert, dass Habeck in seiner Rede Teile der Wirtschaftspolitik durchaus etwas zu kurz kommen ließ. Von Matthias Mirsch, SPD-Klimapolitiker, gab es dann zahlreiche Ratschläge an Habeck. Die SPD hätte ja gerne eine Energiewende-Kommission. Habeck findet das nicht so eine richtig gute Idee. Also ja, in Details durchaus unterschiedliche Vorstellungen, aber das gemeinsame Ziel, den 1,5-Grad-Pfad zu beschreiten.
Und welche Reaktionen von Seiten der Opposition gab es denn auf die gestern und heute vorgestellten Pläne?
Ja, schauen wir auf die heutige Debatte vielleicht. Für die Unionsfraktion sprach als erste Julia Klöckner, ehemalige Landwirtschaftsministerin, jetzt wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion. Sie übte scharfe Kritik an Habeck. Die Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, sei in der Rede zu kurz gekommen. Dass sein Ministerium die Transformation mache, das sei zudem nicht korrekt, so Klöckner.
Ich möchte aber klarstellen, nicht Sie transformieren die Wirtschaft. Macher der Transformation sind die, über die Sie leider viel zu wenig gesprochen haben, die Unternehmer, die Erfinder, die Gründer. Und deshalb grüne Planwirtschaft, die wird nicht funktionieren.
Ja, für diesen Vorwurf der grünen Planwirtschaft, da gab es dann Kritik an Klöckner von Klaus Ernst, Mitglied der Linkspartei, Vorsitzender des neuen Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Er nahm die Pläne der Regierung teilweise in Schutz, kritisierte aber gleichzeitig, dass man die Preise im Blick haben müsse. Preissteigerungen machten den Menschen Angst. Zum Schluss seiner Rede hatte Ernst dann auch noch einen außenpolitisch angehauchten Tipp dabei.
Ich freue mich natürlich, dass auch Sie jetzt erkannt haben, ich hoffe, das setzt sich in Ihrer ganzen Fraktion durch, dass wir Gas als Zwischentechnologie brauchen. Das war ja nicht immer so. Und wenn das so ist, dass sich diese Erkenntnis bei Ihnen durchsetzt, dann würde mich freuen, wenn Sie das auch Frau Baerbock mal sagen.
Natürlich ein Seitenhieb auf die Debatte über Nord Stream 2. Die Linke setzt sich hier ja für eine schnelle Inbetriebnahme ein. Aus der AfD gab es in der Debatte viel Kritik und außerdem die Forderung, zur Kernkraft zurückzukehren.
Ann-Kathrin Büsker war das mit Informationen aus dem Bundestag. Nicht nur wer sich ein klassisches Auto mit Verbrennungsmotor kaufen will, der kennt das ja vielleicht. Da vergleicht man nicht nur die Leistung des Motors oder die Fahrassistenzsysteme miteinander, sondern man vergleicht möglicherweise auch, wie viele umweltschädliche Abgase in die Umwelt gelangen. Heute hat der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung zu Stickstoffemissionsgrenzwerte für Prüfungen im praktischen Fahrbetrieb gefällt. Im Kern ging es um die Frage, darf die EU-Kommission die Grenzwerte einfach so ändern? Die Einzelheiten von Caroline Bohn aus Brüssel.
Es ist keine einfache Gemengelage bei den Emissionsgrenzwerten. Als Reaktion auf den Dieselskandal hat die Kommission die Abgastests umgestellt. Statt im Labor werden Neuwagen seitdem auf der Straße geprüft, denn unter Laborbedingungen sei der Schadstoffausstoß weitaus geringer. Die von der Kommission daraufhin erlassene Verordnung enthielt niedrigere Grenzwerte, vorübergehend. 168 Milligramm Stickstoffoxid bzw. später 120 Milligramm für Euro 6 Diesel, für die der Grenzwert eigentlich bei 80 Milligramm Stickstoffoxid liegt. Gegen diese lascheren Grenzwerte hatten die Städte Paris, Brüssel und Madrid vor dem Gericht der Europäischen Union geklagt. Die drei Städte sahen ihre Bemühungen um saubere Luft beeinträchtigt. 2018 hat das EU-Gericht den Klagen stattgegeben und die Verordnung der Kommission für teilweise nichtig erklärt. Die Kommission habe die Grenzwerte zu Unrecht eigenhändig gelockert. Dagegen haben wiederum die Kommission sowie Deutschland und Ungarn Rechtsmittel eingelegt. Der Europäische Gerichtshof hat heute die Nichtigerklärung der drei Städte abgewiesen, mit der Begründung, dass die Städte von der Verordnung nicht unmittelbar betroffen seien. Es geht laut EuGH um die Zulassung von Fahrzeugen und nicht um deren Teilnahme am Verkehr. In der Entscheidung des ihm nachgeordneten Gerichts sieht der EuGH einen Rechtsfehler. Jutta Paulus, Europaabgeordnete der Grünen.
Das EuGH-Urteil ist natürlich ein Rückschlag für alle, die für saubere Luft für europäische Bürgerinnen und Bürger kämpfen, das ist klar. Andererseits muss man sehen, dass der Europäische Gerichtshof hier eine sehr legalistische Perspektive eingenommen hat, indem er sagt, die Klägerinnen, das waren ja in diesem Fall Städte, sind von der Richtlinie nicht unmittelbar betroffen. Allerdings sehe ich jetzt für die kommende Gesetzgebung da ein geringfügiges Problem. Wir haben als Europäisches Parlament die Kommission aufgefordert, bei der Neufassung der Luftqualitätsrichtlinie die Grenzwerte der WHO zugrunde zu legen. Und dann müsste man natürlich logischerweise auch die Zulassungskriterien für Dieselfahrzeuge entsprechend anpassen.
Das Urteil des Gerichts ist einigermaßen überraschend, da der zuständige Generalanwalt in seinem Gutachten im Juni die Klagen der Städte für zulässig erklärt hatte und zu dem Schluss gekommen war, dass das Gericht der EU richtig entschieden habe. Demnach hätten nur das Parlament und der Rat die Grenzwerte ändern dürfen, nicht aber die Kommission.
Caroline Bohn über das EuGH-Urteil zu Stickstoffemissionsgrenzwerten. Zu einem anderen Thema. Kein schöner Anblick ist das derzeit an den Binnengewässern der Ostseeinsel Rügen. Massenhaft tote Fische werden da seit gut einem Monat angespült. Besonders betroffen ist vor allem der kleine Jasmunder Botten. Noch immer ist nicht klar, was die Ursache für den gleichzeitigen Tod abertausender Fische ist, berichtet unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern Silke Hasselmann. Angler, Fischereiaufsicht, Wissenschaftler und Anwohner, sie alle stehen vor einem Rätsel.
Also in diesem Ausmaß und vor allem im Winter hat es auch von der Gemeinde Lietzow noch niemand so gesehen. Also wir haben auch mit vielen älteren Bürgern uns darüber unterhalten. Das kennt niemand.
sagt Thorsten Schulze einigermaßen fassungslos in die Kamera des NDR-Regionalfernsehens, während er am Ufer des kleinen Jasmunder Boddens steht. Hinter ihm im Schilf wie auch an den freien Uferzonen bäuchlings treibende Fische verendet. Um die Weihnachtszeit herum hatten Angler und Anwohner die ersten Kadaver entdeckt. Es handelte sich um Brassen, ein Schwarmfisch, der bevorzugt am Gewässergrund lebt. Doch dabei blieb es nicht. Auch im neuen Jahr werden tausende tote Fische angeschwemmt. Betroffen sind sämtliche der im Bodden vorkommenden Arten. Groß, klein, von Barsch bis Hecht. Rasch schließen die fachkundigen Angler wie auch die Behörden einen Sauerstoffmangel als Ursache für das massenhafte Fischsterben aus. Doch woran liegt es dann? Mario Vogt vom Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern.
Die Werte, die wir ermittelt haben, eben von der Wasserchemie her und auch von der Biologie her, auch von der Toxikologie her, sind allesamt in Ordnung. Und deswegen geht das Rätselraten einfach weiter und wir wissen nicht so genau, woran es liegt.
Immerhin, eines sei auffällig, berichtet der Rügener Angelführer Andreas Zietemann. Mit dem Blut der Tiere stimme etwas nicht.
Das Blut gerinnt nicht. Normalerweise gerinnt das nach einer Stunde, das Blut. Und das macht es jetzt nicht. Und auffällig ist auch bei Barschen, dass die in den Kiemen manchmal rote, blutunterlaufene Stellen haben.
Alle stehen vor einem Rätsel. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace etwa erklärte, dass die Werte der von ihnen genommenen Wasserproben unauffällig seien. Auch das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium in Schwerin teilte mit, dass in dem Gewässer auf der Ostseeinsel Rügen keine Auffälligkeiten beim pH-Wert, bei Sauerstoff- oder Salzgehalt festgestellt worden seien. Aufschluss über die Todesursache erhoffte man sich nun von den Analysen der Fischkadaver durch das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock sowie von der Universität Hannover. Die meldeten zu Wochenbeginn, dass die Kadaver auf alle in Frage kommenden Viruskrankheiten untersucht worden seien, ebenso auf bakterielle Erkrankungen. Kiemen, Muskulatur, Leber wurden untersucht, alles ohne Befund. Laut dem Ministerium gehen die Fachleute auch nicht von einer Fischseuche aus. Deshalb werde sich die weitere Ursachenforschung wieder auf das Wasser konzentrieren. Dabei kümmerten sich seit Montag rund 70 Helfer des Technischen Hilfswerks und des Anglerverbandes darum, die toten Fische bei kräftigem Wind und rauer Wasseroberfläche einzusammeln.
Da liegt noch ein großer Hecht.
Ja, da vorne.
Weit mehr als 10 Tonnen mussten anschließend fachgerecht entsorgt werden, statt dass sie anderen Tieren oder den Menschen als Nahrung dienen konnten. Doch das sei nicht das Schlimmste, findet Angelguide Andreas Zietemann. Die Hauptsorge der wenigen Berufsfischer sowie der vielen Angler und Naturfreunde auf der Ostseeinsel Rügen gelte der Zukunft des Fischbestandes in den beiden Boddengewässern.
Die alten Fischer haben uns damals Jüngeren beigebracht, dass der kleine Bodden die Kinderstube des großen Boddens ist. Also die laichfähigen Fische des großen Boddens, der größte Teil zieht im Frühjahr in den kleinen Bodden und laicht dort ab. Das hat Folgen auf den großen Bodden, dass dort weniger Fische ranwachsen jetzt. Und das hat auf 5, 6, 7, 8 Jahre so dezimiert ist, dass da viel weniger Fische sind.
Während das kräftezehrende Sammeln toter Fische fortgesetzt wird, empfehlen der Landkreis Vorpommern-Rügen und die Fischereiaufsicht dringend, bis auf Weiteres auf das Angeln und Fischen im Bereich des kleinen und großen Jasmunder Boddens zu verzichten. Auch der Verzehr von Fisch aus diesen Gewässern derzeit keine gute Idee.
Silke Hasselmann über das massenhafte Fischsterben im kleinen Jasmunder Bodden. Die zunehmende Wüstenbildung in der Sahelzone ist ein großes Problem. Um sie zu stoppen, soll quer durch Afrika eine große grüne Mauer gepflanzt werden. Diese Great Green Wall, so heißt das Projekt der Afrikanischen Union, ist mehr als 8000 Kilometer lang. Von Dakar im westafrikanischen Senegal bis nach Djibouti und weiter nach Somalia an der Ostküste des Kontinents. Forscher rechnen mit Kosten von 44 Milliarden US-Dollar. Doch 14 Jahre nach Projektbeginn sind erst rund 4% der geplanten fast 100 Millionen Hektar bepflanzt. Woran das liegt, hat sich Susanne Leitenbauer im Norden von Kamerun angeschaut.
Wir haben mehr als 25 verschiedene Grünpflanzen hier im Camp. Sie werden unter den Bewohnern verteilt oder auf einem Feld gepflanzt, um Minawau wieder grüner zu machen. Luca Haruna steht inmitten kleiner Setzlinge in einem Wäldchen aus Akazien. In langen Reihen ziehen sich die filigranen grünen Bäume über ein eingezäuntes Feld hin. In einiger Entfernung befindet sich ein weiteres Feld mit Moringa-Sträuchern, Neem- und Mangobäumen. Diese Bäume hier wurden vor 3 Jahren gepflanzt. Ja, wir müssen sie einzäunen, weil die Tiere sie sonst fressen. Wir müssen sehr auf sie Acht geben, bis sie ausgewachsen sind. Der Nigerianer Haruna kam 2014 als Flüchtling in das Camp Minawau im hohen Norden Kameruns. Mit knapp 70.000 Bewohnern das größte dieser Art in der Lakchad-Region. Heute kümmert er sich als einer von 16 Gärtnern um die grüne Lunge von Minawau, Teil der Great Green Wall-Initiative, finanziert vom WWF und dem Lutherischen Weltbund LWF mit Sitz in Genf. Besonders angetan ist Haruna von den sogenannten Kokons einer holländischen Firma. Mit deren Hilfe wurden rund 42.000 der insgesamt gut 500.000 Bäume des Camps gepflanzt. Wir graben das Loch für den kleinen Baum, setzen ihn dort hinein und der Kokon kommt mit dem Loch darüber. In den Behälter füllen wir das Wasser. 25 Liter reichen für 3 Monate.
This one can take 25 liters of water for 3 months.
Die hellbraunen, runden Kokons mit einem Loch in der Mitte dienen gleich 3 Funktionen. In den ersten Wochen schützt ein Deckel vor der Sonne und Austrocknung. Der Behälter sorgt für die Wasserversorgung der Pflanze. Und nach 3 Monaten ist das aus organischen Materialien bestehende System zerfallen und dient als Dünger. Das Problem: Tiere aus dem Camp wie Ziegen und Schafe fressen die Schösslinge, wenn diese nicht abgedeckt oder geschützt sind. Außerdem werden die mühsam gepflanzten Bäume, sobald sie 2, 3 Jahre alt sind, von Campbewohnern oft wieder abgeholzt, teilweise nachts. Das Camp ist deshalb dazu übergegangen, als Holzersatz Briketts und Holzkohle aus Biomasse herzustellen, die rund um die Zelte und Behausungen der Flüchtlinge anfällt, erklärt Sali Inaba, Verwalter des Flüchtlingscamps. Er verweist stolz auf die großen Flächen, wo die braunen, ziegelförmigen Quader in der Sonne trocknen. Die Menschen hacken die Zweige der Bäume einfach ab. Deshalb sind wir dazu übergegangen, auch vorbeugend, diese Briketts herstellen zu lassen von Männern des Camps. Dasselbe gilt auch für die Holzkohle aus Biomasse, die in einem Extrabereich hergestellt wird. Wir haben 2015, 2016 mit den Baumpflanzungen begonnen, erklärt Mylène Arunu, Chefin des UNHCR-Flüchtlingshilfswerks in Maroua, der Regionalhauptstadt des hohen Nordens Kameruns. Seitdem haben wir viele Kampagnen gefahren für eine Sensibilisierung der Campbewohner, warum es wichtig ist, die Bäume zu pflanzen, welchen Nutzen es für das Camp hat. Wir haben gemeinsam Baumschulen aufgebaut. Davon gibt es jetzt 2 große. Die Bewässerung der jungen Bäume hält Ahunu derzeit für gesichert. Zahlreiche Brunnen können angezapft werden. Vom Stausee in Mokolo, einem 30 Kilometer entfernten Ort, sorgt eine Pipeline für die Wasserversorgung des Camps. Je größer die Bäume werden, umso schwieriger werde es aber, denn die Flüchtlinge wollen bezahlt werden für die Pflege der Plantagen. Trotz Klimawandel, einer Verschiebung der Trocken- und Regenzeiten sowie einer Zunahme der Bevölkerung sei der Great Green Wall trotzdem eine wichtige Initiative zur Wiederaufforstung der Sahelzone, betont der Bonner Wissenschaftler Alisher Mirzabayev.
Der Klimawandel wird natürlich auch Auswirkungen auf dieses Projekt haben. Unsere Studie hat aber gezeigt, dass sich die Sanierung dieser Flächen trotzdem lohnt. Vor allem ist es wichtig zu betonen, dass die Wiederherstellung der Ökosysteme nicht nur zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt, sondern auch den Menschen vor Ort hilft, mit den Auswirkungen des Klimawandels und der wachsende Zahl extremer Wetterereignisse in der Sahelzone besser umzugehen.
Die Trockenzeit hat begonnen im hohen Norden Kameruns. In 3, 4 Monaten wird hier alles wüstenartig aussehen. Wie viele Bäume das in diesem Jahr überleben, ist unklar.
Susanne Lettenbauer berichtete aus Kamerun. Wir bleiben in Afrika. Da gibt es viele Arten von Bienen. 2 davon sind in Südafrika beheimatet. Sie teilen das Land sich sozusagen unter sich auf. Bienen liefern in Südafrika wie überall Honig und Dienste als Bestäuber. Aber sie werden auch ganz gezielt zum Schutz in der Natur eingesetzt. Unsere Johannesburg-Korrespondentin Jana Gent weiß wie und wo.
Südafrikaner mögen es süß. Geschätzt 3.000 Tonnen Honig pro Jahr werden im Süden des Kontinents konsumiert.
Diese Mengen erarbeiten zwei Arten von Honigbienen. Zum einen gibt es die im Volksmund genannte schwarze Biene, offiziell die Kappbiene. Sie ist tatsächlich am Südwestzipfel des Kontinents unterwegs und macht wie an einer unsichtbaren Linie Halt, von der aus das riesengroße nördliche Territorium für die andere Art beginnt. Die afrikanische Biene hat einen etwas gelblicher gestreiften Hinterleib. Genau diese Art, auch Scutellata genannt, wurde in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu Testzwecken nach Südamerika gebracht und hat sich ausgebreitet. Alles Weitere ist Geschichte. Dem kleinen Insekt wurde Unrecht angetan damit, dass es als afrikanische Killerbiene bekannt wurde, meint die südafrikanische Imkervereinigung Sabio. Ihren Bestäubungsjob teilen sich die Insekten auch mit Säugetieren, Flughunden zum Beispiel. Dabei übernehmen die schwarz-gelb gestreiften Insekten aber auch andere Aufgaben, wie eine Studie der Universität Witwatersrand in Johannesburg herausgefunden hat. Bienenstöcke an besonders alten Bäumen aufzustellen, hat nämlich dazu geführt, dass Elefanten genau diese Bäume dann stehen ließen. Das kann gezielt eingesetzt werden, um alte oder besondere Vegetation zu schützen. Denn auch der große Elefant, so scheint es, hat Respekt vor den kleinen, summenden Honigbienen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Angesichts steigender Lebenshaltungskosten kommt ja jeder zusätzliche Euro gelegen. Dabei muss es sich nicht unbedingt um eine Gehaltserhöhung handeln, denn nach Abzug von Sozialabgaben und Steuern bleiben bei einer Erhöhung von 100 Euro im Schnitt nur rund 50 Euro übrig. Als Alternative kommen Gehaltsextras in Betracht, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Bei einer Lohnerhöhung von 100 Euro geht es für Arbeitgeber unter dem Strich um mehr als diese 100 Euro, sagt Matthias Urbach vom gemeinnützigen Geldratgeber Finanztipp. Denn zu berücksichtigen ist...
Dann muss man auch sehen, dass ja auch der Arbeitgeber einen Teil der Sozialabgaben übernimmt. Der muss dann nochmal 20 Euro quasi obendrauf legen. Das heißt, für den Arbeitgeber entstehen 120 Euro Kosten.
Wobei aus gezahlten Sozialabgaben später zusätzliche Rentenansprüche entstehen. Die Freiheit von Sozialabgaben ist also nicht nur ein Vorteil. Darum lassen Arbeitgeber durchaus auch mit sich über steuer- und abgabenfreie Gehaltsextras reden. So können sich Angestellte zum Beispiel zusätzlich zum Lohn die Kinderbetreuung bezahlen lassen. Aber nur so lange, bis das Kind zur Schule geht. Außerdem können Arbeitgeber nach den Worten von Matthias Urbach unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kosten für eine Babysitterin oder einen Babysitter übernehmen.
Das bleibt steuer- und abgabefrei für einen Betrag von bis zu 600 Euro im Jahr. Allerdings nur dann, wenn der Babysitter nötig ist, weil besondere Projekte das Arbeiten zu besonderen Zeiten oder besonderen Gelegenheiten nötig machen, eben über die normale Kinderbetreuung hinaus.
Ein weiteres mögliches Gehaltsextra stellt eine Art zusätzliches Urlaubsgeld in Form der Erholungsbeihilfe dar.
Die kann ein Arbeitgeber als direkten Zuschuss zu einem Urlaub zahlen. Für eine vierköpfige Familie können das 364 Euro im Jahr sein, die steuer- und abgabenfrei ausgezahlt werden können.
In dem Fall muss der Arbeitgeber allerdings selbst 25% als pauschale Lohnsteuer ans Finanzamt zahlen. Und wer zur Förderung seiner Gesundheit zertifizierte Maßnahmen wie Äpfel-Rückentraining, Yoga oder Anti-Stress-Kurse besucht, kann dafür von der Firma im Jahr 600 Euro erhalten. Auch für eine berufliche Fortbildung gibt es Zuschüsse, wobei die Weiterbildung nicht einmal zwingend mit den Interessen des Unternehmens verbunden sein muss. Zu den beliebten Gehaltsextras gehört das vom Arbeitgeber bezahlte Jobticket. Allerdings rät Matthias Urbach zu prüfen, ob sich das in jedem Fall auszahlt.
Ein Jobticket lohnt sich vor allem, wenn eine Angestellte oder ein Angestellter nicht so viele Werbungskosten hat und insgesamt mit den Fahrtkosten nicht über die Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro im Jahr hinauskommt.
In Betracht kommen darüber hinaus Gutscheine, wenn ihr Wert im Monat nicht mehr als 50 Euro beträgt und wenn sie an konkrete Waren oder Dienstleistungen gebunden sind.
Zum Beispiel wären Gutscheine fürs Tanken oder für Theaterbesuche frei von Steuern und Abgaben möglich.
Unabhängig von den genannten Gehaltsextra-Beispielen, auch im Jahr 2022 nicht zu vergessen, der Corona-Bonus. Seit 2020 können Arbeitgeber steuerfrei einen Corona-Bonus von insgesamt 1.500 Euro zahlen. Diese Möglichkeit wurde bis zum kommenden März verlängert. Wer bislang keinen solchen Bonus erhalten hat, kann demnach noch immer die volle Summe erhalten. Und wer etwa im vergangenen Jahr 1.000 Euro erhalten hat, dem stehen noch 500 Euro zu.
Das war Umwelt und Verbraucher mit Tom Funke. Ich wünsche einen schönen Tag.